Herzlich willkommen zum Potenziale Nutzen Podcast.
Ja, herzlich willkommen.
Mein Name ist Konstantin Kowalski und ich habe gerade Chicken Curry ausgeschlagen für eine 4-Käse-Pizza.
Vielleicht muss ich den Prozess ein bisschen erläutern. Wir hatten ja über Glaubwürdigkeit gesprochen und dann fragte er mich, sag mal, wie ist denn das Chicken Curry bei dem Anbieter? Ich sagte, Chicken Curry, super. Nächste Frage, wie groß ist das Fleisch?
Ja, wie groß sind die Fleischwürfel? So. Richtig. Keine ganzen Dominosteine.
Bitte. Und da war plötzlich meine Glaubwürdigkeit im Keller, weil ich eben natürlich auf diese Frage nicht antworten konnte. Und wir haben das Ganze dann noch mit zwei Gerichten probiert, bis ich gesagt habe, weißt du was, nimm mir einfach die scheiß Nummer, die du haben willst. Ich bestell die. Ich kann dir weder zum Fleisch noch zu der Herkunft der Gewürze etwas sagen. Ich kann dir einfach nur sagen, schmeckt. Aber wenn dir das als Glaubwürdigkeit nicht ausreicht, lebe damit.
Und so kamen wir vom Chicken Curry zur Pizza. Aber worüber reden wir heute?
Du weißt nicht, was ich bestellt habe. Worüber reden wir heute? Über Selbststeuerung. Ja, und du hattest ja berechtigterweise angemerkt, Mensch, wir hatten doch schon mal eine Folge zum Thema Selbstoptimierung und deshalb möchte ich das an der Stelle nochmal ganz deutlich auch abgrenzen. Also Selbstoptimierung, wie wir ja besprochen hatten, ist dieser Versuch, einem realen oder irrealen Ideal dort zu entsprechen, und Selbststeuerung beschreibt viel, viel stärker die psychologischen Prinzipien, wie so eine Selbstoptimierung aussehen kann. Und deshalb haben wir uns vorgenommen, heute nochmal deutlich stärker über diese psychologischen Prinzipien zu sprechen, die Selbstregulation betreffen. Und ja, da sind wir genau an der Stelle, wo ich dich gerne mal fragen möchte, was ist eine Situation gewesen, in der du dich bewusst reguliert hast?
Die kommen immer so unerwartet, die Fragen.
Ja, die sind auch.
In der ich mich bewusst reguliert habe. So ein exaktes Beispiel fällt mir da jetzt gar nicht ein, aber es gibt ja Situationen, da ist man nervös oder da will man emotional werden, da ärgert einen was.
Hast du dich geärgert und wolltest bewusst.
Naja, wo so das kleine Teufelchen durchkommt, wo man sagt, okay, da gebe ich jetzt mal auch Breitseite. Und das sind dann aber natürlich die Situationen, wo man mal mehr oder weniger gut versucht zu sagen, okay, ruhig bleiben, durchatmen, drüber nachdenken.
Was waren das? Also ich würde gerne für die Zuhörer das mal an einem ganz konkreten Beispiel machen. Was waren so eine Situation, wo du sagst, eigentlich hätte ich mich geärgert oder ich habe das Gefühl gehabt, oh, jetzt kocht's hoch. Und habe mich aber ganz gut wieder selber ausgesteuert.
Ich hatte mal ein Gespräch auch mit einem Berater und da ging es um Prozesse, die etabliert werden sollten, die gezeichnet werden sollten, die ich gezeichnet habe. Und wo man mir unterstellt hat, dass das nicht richtig ist. Und auch auf eine sehr nicht respektvoller Art und Weise. Und das Gespräch ging immer hin und her. Ich bin also auch ruhig geblieben, habe mich aber innerlich total geärgert, ungerecht behandelt gefühlt und musste auch immer wieder der Versuchung widerstehen, dort einfach mal patzig zu antworten. Weil das aber eine Sackgasse war, in der wir uns ja befunden haben, habe ich dann irgendwie überlegt, okay, wie kann ich in dem Fall zurückschießen, ohne sozusagen unangemessen zu reagieren? Und bei der nächsten für mich unangemessenen Frage habe ich einfach innerlich bis 3 gezählt.
Okay, du hast so eine Strategie benutzt.
Genau, und habe denjenigen angeguckt. Und dann hat er mir gesagt, was denn, dann haben sie jetzt keine Antwort mehr drauf. Und das war mir dann Vergnügen sozusagen, ihm antworten zu können. Doch, ich überlege nur, wie ich ihn antworte. Nicht was.
Okay.
So, und das war so ein, naja, das war halt ein Pluspunkt für mich irgendwo. Ne? Das habe ich schon mal gemacht. Mir geht das dann auch häufig so, wenn ich mich ungerecht behandelt fühle. Also das ist aber nicht in Ordnung, das ist nicht fair. Dann äußere ich das mittlerweile zum Beispiel auch als Strategie. Sagen, also ich möchte Ihnen jetzt schon mitteilen, dass ich das nicht in Ordnung finde, mich da ungerecht behandelt.
Interessanterweise ist zum Beispiel, dass sich ungerecht behandelt zu fühlen, im beruflichen Kontext eine größere Stressbelastung als vom Chef irgendwie abgekanzelt zu werden. Also dieses ganz typische, ich sage Ihnen das jetzt und ich möchte dazu jetzt auch nichts weiter hören, Sie gehen jetzt in Ihr Zimmer und arbeiten einfach weiter. Also dieses auf einen Vorwurf nicht antworten zu können oder sich ungerecht behandelt zu fühlen und dazu nicht mehr Stellung zu beziehen oder beziehen zu können, ist eins der Merkmale, die hochaversiv, also sehr hoch, sehr viel Stress auslösen, hochaversiv wahrgenommen werden.
Ja, weil ich mich da ja auch wie ein Kind behandelt fühlen würde.
Es gibt tatsächlich, es gibt auch tatsächlich Theorien, die haben diesen Aspekt, dass quasi ich jemand aus einer Erwachsenenperspektive mich als Kind behandelt, also so eine Verschiebung eigentlich der Augenhöhe dann auch stattfindet. Und
ja, so ein belehrendes Eltern-Ich, ne, was mich dann auf meinem Kindheits-Ich anspricht.
Genau. Das sind so Ansätze. Und das Spannende bei so einer Selbstregulation ist ja auch das, was du gerade beschrieben hast. Also dieser Moment von der Einsichtsfähigkeit, also ich nehme etwas wahr, ich bewerte das und ich wähle dann aus einer Menge von Verhaltensweisen diejenige aus, die letztendlich für mich am zielführendsten ist. Und da gibt's, wenn man sich den Prozess mal anguckt, gibt's so verschiedenste Prozessschritte. Zum einen ist es natürlich was Gelerntes. Selbstregulation ist etwas, was wir lernen müssen. Selbstregulation ist etwas, wo wir viel ausprobieren. Und diese verschiedenen Schritte der Selbstregulation, die lassen sich ganz gut in so einem dreistufigen Prozess abbilden. Der erste Teil ist, dass ich mich in einer Situation befinden muss, die für mich bedeutsam ist. Also ich habe keine Selbstregulationsmechanismen in Situationen, die für mich irrelevant sind, die unbedeutend sind. Da kann ich es eher laufen lassen.
Reell bedeutend sind oder wo ich nur glaube, dass nur die subjektiv bedeutend sind?
Also subjektiv, ja. Diese objektive Bedeutsamkeit gibt es ja nicht, weil wir leben ja immer in unserer Welt. Und wichtig ist immer, dass wir das Individuum, also den Menschen in seiner Welt betrachten. Und wenn das für ihn eine bedeutsame Situation ist, dann ist es das auch erst.
Mir ging es jetzt eher um den beruflichen Kontext.
Mhm.
Du bekommst eine Aufgabe, du bekommst ein Feedback, eine Anforderung, irgendwas.
Mhm.
Und dich ärgert das. Dann ist das natürlich in der Situation reell, dass mich das ärgert. Mhm. Aber wenn ich drüber nachdenke.
Aber jetzt machst du genau das, was wir schon mehrfach besprochen hatten. Du schmeißt eine Emotion und eine rationale Bewertung der Situation zueinander. Also versuchst das irgendwie zu vergleichen. Der Ärger ist da, der ist irrational.
Genau, und jetzt ist ja die Frage.
Das Gefühl ist immer irrational.
Ja, und wie kann ich mich selbst regulieren?
Und genau, das ist aber der zweite Schritt. Der erste Schritt ist, dass wir diese Situation als bedeutsam erleben. Also es muss eine bedeutsame Situation sein. Und zwar nicht
in dem Moment ist die total bedeutsam.
Die ist bedeutsam.
Bin ich völlig bei dir.
Der zweite Schritt ist, dass wir wahrnehmen müssen in dieser bedeutsamen Situation, dass ein Reiz auftritt, den wir nicht mit unseren, sag mal, Faustregeln, Heuristiken, also mit dem gelernten Verhalten einfach so in den Griff bekommen. Also wir haben eine bedeutsame Situation und es kommt dazu, dass wir Reize wahrnehmen, die wir mit herkömmlichen Verhaltensweisen, also mit Automatismen, mit Prozessen, die eben nicht mehr bewusst durchdacht werden, sondern sehr schnell, sehr vorbewusst ablaufen, in den Griff bekommen. Mhm. Und dann kommt dieser Moment der Selbstregulation, wo wir sagen, okay, was habe ich jetzt? Entweder kann ich darauf emotional, also affektiv reagieren, oder ich reagiere darauf rational, also mit Sachargumenten. Und diese Entscheidung, die ich in diesem Moment treffe zur Selbstregulation, das hat ganz viel mit Erfahrung, mit Übung, mit Training zu tun, im Sinne von, was kann ich gut? Was passt zu mir? Womit habe ich gute Erfahrungen gemacht? Und das ist sozusagen, das ist dieser zweite Moment. Und der dritte Moment ist, dass ich diesen Prozess der Selbstregulation hinsichtlich seines Nutzens bewerte. Also wir haben am Anfang, es muss eine bedeutsame Situation sein.
Mhm.
Zweitens, ich muss eine Entscheidung treffen, ob ich emotional oder sachbezogen darauf reagiere. Und zum dritten, ich muss überprüfen, ob die Reaktion, die ich gezeigt habe, sinnhaft war, also aus meiner Perspektive erfolgreich. Und diese drei Sachen, die laufen halt immer zu ab. Und das geht also unglaublich schnell. Und die Frage ist ja, warum gelingt uns Selbstregulation mal gut und mal schlecht? Und da haben wir zum Beispiel aus dem Volksmund heraus so ein paar Strategien, die sich als hilfreich erwiesen haben, auch wenn die Menschen damals noch vielleicht gar nicht wussten, warum sie funktionieren. Also tief durchatmen. Wenn wir ganz tief durchatmen, bevor wir reagieren, dann passiert also Folgendes, dass unser Atemzentrum über den Hirnnerv, dem Herzen, sagt, hey, pass auf, entspann dich, du brauchst nicht so schnell klopfen, du brauchst nicht so aufgeregt sein. Das heißt, dieses tiefe Durchatmen führt dazu, dass unsere Atmung sich verlangsamt, unser Herzschlag sich verlangsamt, wir uns also weniger aufgeregt empfinden und wir weniger schnell emotional sind dann. Oder zähle erst mal bis 10. Mal tief durchatmen und bis 10 zählen. Dieses bis 10 zählen hat eben auch die Funktion, dass Hormone, die sich in unserem Körper bewegen und dazu führen, dass wir in einer bestimmten Art und Weise und uns dann auch aufregen und so weiter, dass diese Hormone nicht zeitstabil sind und sich wieder abbauen. Das heißt, wir regulieren, unser Körper reguliert sich alleine über die Zeit. Und indem wir diese Technik benutzen, bis 10 zu zählen, geben wir unserem Körper die Chance darauf, auch angemessen oder angemessener zu reagieren. Das heißt, viele Strategien sind im Volksmund schon hinterlegt, auch wenn die Leute damals vielleicht gar nicht wussten, warum ist längere Zeit eben hilfreich, um nicht emotional zu reagieren? Oder warum führt tief durchatmen dazu, dass sich unser Herzschlag reguliert? Das sind die Strategien, die wir quasi als Kind oft lernen, weil unsere Eltern uns das sagen, weil das irgendwo steht oder weil jemand sagt, Mensch, du atme erstmal tief durch und so weiter. Und dann haben wir natürlich noch individuelle Strategien. Also, was hilft, was brauche ich? Ich nehme nochmal dein Beispiel. Es könnte sein, dass du gesagt hast, okay, eine typische Strategie ist die Abwertung des Gegenübers. Also, es ist mir doch total latte, was der mir sagt.
Genau, das ist meine Standardstrategie. Genau. Erstmal abwerten, ja, von oben herab und dann mal gucken, ob's noch zuckt.
Genau, also das ist so eine Strategie oder eine typische Substitutionsstrategie, also zu sagen, ja, der mag jetzt da recht haben, aber da und da und da hat er auch Unrecht. Oder ich kann jetzt an der Stelle, nehme ich das jetzt hin, weil ich an anderer Stelle dann wieder zeigen kann, was da in mir steckt. Ja. Oder eine ganz typische andere Strategie ist die sogenannte Verantwortungsdiffusion, also zu sagen, okay, ich nehme das jetzt so hin, aber dann müssen Sie an der Stelle eben auch die Konsequenzen mittragen. Also wir haben viele Strategien, die wir benutzen und da sind wir schon sehr unterschiedlich bei den Strategien, die wir bevorzugen oder wo wir sagen, ja, die mag ich nicht oder die passt nicht ganz gut zu mir.
Was für ein Statement.
Was für ein langer Text zum Thema Selbstregulation und das, wo das so ein schneller Prozess ist.
Ich finde das halt super schwierig, weil bis 10 zählen. Mhm. Ja, zähl doch mal bis 10 in einer angespannten 10. Situation. Ja? Genau, 10, geschafft. Von 1 bis 10 gezählt, 10.
Genau.
Also ich denke, vielen von uns sind ja die Mechanismen bewusst. Mhm. Aber wie schaffe ich es denn, die umzusetzen? Mhm. Das ist ja ein Thema. Mhm. Ja, wo ich mich wirklich frage, wie? Mhm. Also beispielsweise ist man ja manchmal nicht nur wütend, sondern man ist auch aufgeregt. Mhm. Ja gut, tief durchatmen. Wenn ich das aber 3 Minuten mache, wird mir schlecht. Mhm. Oh, dann habe ich irgendwie zu viel Sauerstoff. Also wie schaffe ich es überhaupt, die Mechanismen anzuwenden? Und wann lerne ich die? Mhm. Die lerne ich doch als Kind. Da geht das doch los, oder? Oder ist das so ein Erwachsenending?
Also man muss mal so sagen, der größte Teil unserer Persönlichkeit ist abgeschlossen, wenn wir ungefähr 4 oder 5 Jahre sind. Das heißt, wir können zwar noch nachträglich dann alles Mögliche regulieren und in kleinen Mikro-Nano-Bereichen rum optimieren, aber der größte Teil unserer Verhaltensweisen, ob wir jemand sind, die gestresst reagieren, ob wir genug Bindung zum Beispiel zu unseren Bezugspersonen haben, um auch mal in einer Fehlersituation einfach sagen zu können, ja, habe ich falsch gemacht, ist etwas, was wir sehr früh lernen. Und das bedeutet, das, was uns letztlich hilft, um selbstregulativ zu sein, sind 3 Prinzipien. Zum einen, lasse ich mich hetzen oder kann ich Zeit ins Land gehen lassen? Also wenn du zu mir sagst, nun sag doch mal was dazu. Ich meine, ich habe dich jetzt hier gerade da und dann dabei erwischt, du hast die ganze Packung M&Ms aufgegessen, sag doch mal was dazu. Eben mich nicht anstecken zu lassen und sofort darauf zu reagieren und zu sagen, na und, du hast letztens die ganzen Gummitiere weggeputzt. Sondern zu sagen, ja, stimmt. Also die Frage, okay, lasse ich mich hetzen. Immer dann, wenn wir uns hetzen lassen, wenn wir uns keine Zeit dazu nehmen, dann haben wir Stress und Stress führt dazu, dass wir nicht wirklich gut rational denken können.
Okay.
Das zweite ist, uns ganz kurz zu hinterfragen, was ist an dieser Situation für mich eigentlich bedeutsam? Also ist mir bedeutsam, dass du als mein Freund jetzt enttäuscht von mir bist, weil ich offensichtlich etwas weggegessen habe, was
das Fundament unserer zwischenmenschlichen Beziehung absolut nicht übersteht.
Ja, ich denke auch. Also unsere zwischenmenschliche Beziehung basiert auf Duplos, M&Ms und dass du mich mit Süßigkeiten am Leben hältst. Du
gefällig bist
der Feeder meines Lebens.
Genau, genau.
Also ist es das, was mich enttäuscht, oder ist es vielleicht der Umstand, dass ich erwischt wurde dabei? Na, dass ich sage, Mensch, ja, ich dachte, ich kriege das irgendwie heimlich schnell weggegessen, hat aber nicht funktioniert.
Dann geht der Kühlschrank auf und es macht
Genau, also was stört mich daran eigentlich tatsächlich? Und da gehört ganz viel Souveränität dazu, sich selber einzugestehen, was stört mich? Wir sind natürlich viel schneller darin zu sagen, ja, mich stört die Art und Weise, wie er es gesagt hat. Hätte sagen können, du, hallo, das finde ich jetzt total schade, dass du alle, aber wirklich alle M&Ms allein gegessen hast. Oder hast du möglicherweise gesagt, ey, es kann doch wohl nicht wahr sein, dass du die ganzen M&Ms gegessen hast, du blöder, fetter Fresssack.
Ja. So,
es ist natürlich viel leichter, das deinen Ton zuzuschieben. Und zu sagen, ja, also innerlich hast du ja recht, aber du weißt ja, der Ton macht die Musik. Und sich im zweiten Schritt also zu sagen, Moment, was ärgert mich daran eigentlich? Und im dritten Schritt die Frage zu stellen, ja, was will ich denn? Will ich Recht haben? Oder will ich, dass wir auch mit so einer Situation, wo wir möglicherweise vom anderen enttäuscht sind, gut umgehen können? Oder will ich eigentlich nur satt sein?
Ja, oder will ich einfach gewinnen? Egal, ob ich Recht habe.
Oder will ich einfach gewinnen? Und ja, wir glauben ja oft, dass so ein Kompromiss, dass das eine Win-Win-Lösung ist, ist es aber nicht. Ein Kompromiss ist eine Nicht-Lose-Lose-Lösung. Ein Kompromiss ist keine Win-Win-Lösung. Und wenn ich möchte, dass wir beide gewinnen,
dann isst du also die M&Ms auf und ich die Tüte Gummibärchen vor deinen Augen. Und dann fühlen wir uns beide als Gewinner.
Dann fühlen wir uns beide als Gewinner. Und dann werfen wir uns auch noch gegenseitig vor, dem anderen nichts abgegeben zu haben, und zwar heimlich.
Und dass wir es genossen haben, sein Lieblingsnaschwerk alleine gegessen zu haben. Ja, gefällt mir. Das ist gut.
Ich weiß, Win-Win-Situationen haben was für sich.
Genau.
Also Selbstregulation basiert eben, wie gesagt, auf diesen drei Prinzipien. Erstens der Identifikation der Bedeutsamkeit der Situation. Zweitens der Prüfung, welche Art von Vorgehensweisen haben sich bei mir in der Vergangenheit bewährt. Und drittens die Erfolgskontrolle. Das Fatale daran ist, dass Selbstregulationsmechanismen oder die Momente, wo wir sie brauchen, einfach unglaublich schnell sind, unglaublich schnell passieren, unglaublich wenig Zeit zur Verfügung steht. Und deshalb ist es wichtig, dass wir Heuristiken, also Verhaltensweisen, dafür immer wieder üben und sagen, hey, das passt gut. In der Situation kann ich gut damit umgehen. Das ist dann so eine Art Desensibilisierung. Also wenn ich häufig erlebe, dass ich möglicherweise ungerecht behandelt werde, dann hat es zwar psychologisch gesehen viele Momente auch der Abstumpfung und des Lernens negativer Verhaltensweisen. Es hat aber auch einen sogenannten resilienzstärkenden Faktor. Das heißt, ich kann immer wieder gucken, ob ich gute, geeignete Umgehensweisen habe, mit Abwertung umzugehen. Und das bemerkt man zum Beispiel auch in vielen Untersuchungen. Es gibt also viele Untersuchungen, die zeigen, dass Menschen nach dem Durchleben einer kritischen Situation durchaus gestärkt in ihrem mentalen System aus dieser Situation hervorgehen. Wir haben das mal eine ganze Weile untersucht und haben auch das dann den sogenannten Phönix-Effekt bezeichnet. Also quasi wie ein Phönix aus der Asche aufzusteigen. Und interessant ist eben die Frage, was brauchen Menschen, um selbstregulativ nach Stresssituationen gestärkt aus einer solchen hervorzugehen. Und das ist vor allem dieses Feedback darüber, die Rückmeldung darüber, dass die Strategie, die sie benutzt haben, um in der bedeutsamen Situation erfolgreich zu agieren, dass die zielführend, dass die sinnvoll war.
Würde es denn vielleicht auch helfen, gewisse Situationen vorher zu visualisieren? Also sich zu sagen, okay, ich habe einen Termin, ich habe ein Gespräch. Es wird wahrscheinlich wie folgt ablaufen. Und sich dann schon eine Strategie parat zu legen, weil das gelingt ja nicht von 0 auf 100.
Mhm.
Und jetzt möchte man ja nicht 20 Meetings haben, wo man jedes Mal verbal verhauen wird, bis man dann irgendwann den Durchbruch hat.
Also Ich würde die Frage gerne zweiteilen. Das eine ist das, was total hilfreich ist, sich das zu visualisieren. Also zu sagen, warum ist diese Situation für mich bedeutsam? Was kann da passieren? Was könnte alles passieren, was mich ärgert? Was könnte passieren, was mich glücklich und froh macht? Beziehungsweise auch sich sehr eindeutig die Frage stellen, wenn ich dort rausgehe, wie will ich denn da rausgehen? Mit welchem Ziel? Mit welchem emotionalen Zustand? Wann ist dieses Meeting für mich ein gutes Meeting? Sich diese Sachen zu visualisieren, ist total hilfreich. Was kontraproduktiv ist, ist, sich Antworten oder Lösungen schon zu generieren. Im Sinne von, wenn er das sagt, na dann sage ich aber das. Oder sollte er jenes sagen, dann. Weil es uns die Freiheit nimmt, in der Situation situativ angemessen zu reagieren. Und jetzt stell dir mal vor, jemand sagt etwas, von dem du dir im Vorfeld überlegt hast, dass das eine ziemliche Unverschämtheit wäre. Und der sagt es aber mit einem Lächeln. Oder sagt es vielleicht sarkastisch als Scherz verpackt. Und da du dir aber schon genau vorgestellt hast, was du sagen wirst, wenn der das oder wenn die Person das und das und das sagt, bist du nicht mehr frei genug, auch situativ angemessen darauf zu reagieren. Also es ist gut, sich die Situation vorzustellen. Es ist kritisch, sich diesen ganzen Film schon einmal so vorzustellen, dass der andere letztendlich in dem Film keine Rolle mehr spielt.
Ich dachte da eher an Sprüche. Gibt ja manchmal so. Sprüche, die liest man, die findet man gut und das ist was eventuell ja auch helfen kann. Ich gebe dir ein Beispiel. Ein Spruch, den ich toll finde, oder zwei. Ne, der erste ist, was stürzt die Eiche, wenn sich eine Sau dran scharrt? Mhm. Und einfach sagt, okay, gewisse Dinge muss ich mal aushalten. Mhm. Die muss ich hinnehmen. Das heißt, mir hilft es zumindest manchmal, mir vorher Gedanken über meine Position zu machen, zu sagen, okay, was ist mir wichtig in dem Thema, was wir in Zukunft besprechen und was ist die berühmte Scheibe Schinken, die ich bereit bin abzuschneiden. Und dann, das hilft mir, zu sagen, okay, wenn der Moment kommt, einfach gelassen zu bleiben, sagen, okay, gebe ich hin, ist in Ordnung. Ohne mich sozusagen als Verlierer zu fühlen oder dann emotional zu werden, sagen, ich muss das aber haben, das meinte ich mit Visualisieren, vorher überlegen.
Absolut.
Im beruflichen Content.
Aber die Strategie, die du benutzt mit diesem Spruch, ne, was scherzt die Eiche, wenn sich eine Sau dran schabt, ist ja nur ein verbales Symbol. Du kannst auch sagen, warte, hatte Dudel da? Und immer wenn ich sage, warte, hatte Dudel da, möchte ich mir vorstellen, Herr Gott, ob der mir jetzt was sagt oder nicht, ist mir eigentlich auch egal.
Genau, es ist einfach ein Hilfsmittel.
Genau, es ist ein Instrument und da kannst du einen Spruch zu benutzen und da kannst du aber auch Dinge, die auf deinem Schreibtisch liegen, benutzen. Das heißt, wir nehmen irgendetwas auf deinem, was steht auf deinem Schreibtisch, wenn du jetzt dir deinen Schreibtisch vorstellst?
Zwei Monitore, eine Tastatur, eine Maus, ein Mauspad, eine Tasse Kaffee.
Genau, du könntest, exakt, du könntest dir diese Tasse Kaffee vorstellen und sagen, und immer wenn ich diese Tasse Kaffee ansehe, dann denke ich daran, und am Ende jedes Tages ist die Tasse leer. So. Und wenn dann Chef dann zu dir kommt und putzt dich richtig runter, kannst du zu dieser Tasse gucken und sagen, am Ende jedes Tages ist diese Tasse leer. Punkt. Oder jeder Tag gibt einen neuen Kaffee. Das heißt, du kannst genauso diese Tasse benutzen. Und so können wir uns ganz viele Marker schaffen, die uns helfen, in solchen Situationen genau diese Strategien anzuwenden und zu sagen, nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Jedes Projekt ist irgendwann mal zu Ende. Was scherzt die Eiche, wenn die Sau sich dran schuppert? Also sozusagen diese Bedeutsamkeit der Situation zu reduzieren und uns einen semantischen Marker, also eine Wortgruppe, einen Satz, ein Symbol zu schaffen, was uns hilft, diesen Prozess etwas zu deemotionalisieren.
Genau, mir war nur wichtig, dass eben halt diese bekannten Sachen, was du ja auch gesagt hast, bis 10 zählen und es ist alles erlaubt. Auch Sprüche oder die Kaffeetasse anzugucken, sagen, okay, also wichtig ist doch nur, dass man ein Mittel, irgendetwas, einen Mechanismus für sich findet und man sagt, okay, wenn ich den abrufe, dann kann ich warten, kann ich ruhig bleiben.
Du kannst dir dein Gegenüber auch einfach nackt vorstellen und sagen, hey, komm, jemand, der mich anbrüllt und nackt ist, wirkt irgendwie deutlich lustiger.
Definitiv.
So, und in dem Moment, wo du schon selber drüber lachen kannst, ist es, glaube ich, auch für dich deutlich entspannter. Und ich denke, das ist ein super Schlusswort.
Aber nicht ohne einen Spruch.
Warte, hatte du da.